Wir personalisieren unseren Kaffeebecher, den Innenraum unseres Autos, unser Wohnzimmer, alles personalisieren wir. Aber einen Bereich in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, lassen wir völlig außen vor. Und das ist unser Job.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Das Besondere an dieser Folge ist, dass ich selbst der Gast heute bin. Und der Grund ist auch ganz einfach, denn ich habe ein Buch geschrieben, das am 14. März herauskommt. Arbeitslust statt Frust. Und in diesem Buch zeige ich, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um eine Arbeitsplatzumgebung zu schaffen, in der wir uns gehört und verstanden fühlen. Ja, in der wir einfach das Gefühl haben, etwas bewegen zu können, als Team zusammenzuwachsen und die Performance aller nachhaltig zu steigern. Also, dass wir endlich wieder mehr Freude und Lust verspüren. Und um euch jetzt exklusive Einblicke und wertvolle Erkenntnisse zu liefern, wechsle ich den Stuhl. Also aus dem Host wird jetzt quasi der Gast. Und ich konnte keinen besseren Host oder Interviewpartner für dieses Gespräch finden als Cliff Lehnen, der mir hier jetzt auch gegenüber sitzt. Cliff ist ehemaliger Chefredakteur der Personalwirtschaft. Er ist Moderator, Podcaster und Journalist. Und von daher finde ich perfekt für diese Rolle geeignet. Und ich bin total gespannt. Ich freue mich sehr. Es ist ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich lasse mich drauf ein und freue mich aufs Gespräch.
Genau, also du hast es ja schon gesagt, ich bin ja heute der Interviewer einerseits, also eine Rolle, die mir durchaus vertraut ist, gleichzeitig das in diesem Kontext zu tun, also auf dem Stuhl zu sitzen, den du sonst einnimmst, das wird natürlich auch für mich neu sein, aber wir werden das gemeinsam wuppen, da bin ich fest von überzeugt.
Das glaube ich auch. Wir haben, glaube ich, auch noch nie so richtig fachlich miteinander gesprochen. Also mal beim Mittagessen und so, ja. Aber wir haben jetzt noch nie so intensiv mal über ein Thema. Deswegen, ich freue mich.
Das stimmt. Wobei ich aber, als ich das Buch dann gelesen habe, viele der Themen, die wir unter anderem beim Mittagessen besprachen, dort wiederfand. Und dementsprechend freue ich mich, da jetzt auch gleich nochmal nachbohren zu können. Ja. Cool. Wollen wir direkt reinstarten?
Wir können direkt starten.
Ich fühle mich wohl. Ja. In deinem eigenen Podcast in ungewohnter Rolle. Ja, sehr gut. Also, meine Damen und Herren, das muss ich nicht weiter vorstellen, wen ich hier vor mir habe, Jonas Höhn. Der Mann ist der Host dieses Podcasts eigentlich und jetzt ist er auch Buchautor. 232 Seiten hat er fabriziert. Wir haben uns, wie gesagt, in der Mitte dieser Fabrikationsphase getroffen und ja, ich glaube, ich kann das hier auch in grellem Licht absehen. Ein paar graue Härchen hat ihm das Ganze offensichtlich doch beschert.
Es hatte sogar Einfluss auf meine Stimme. Also ja. Ich hatte 4 Wochen sogar Stimmenprobleme und die Logopädin hat mir gesagt, das war zu viel Anspannung. Also in diesem Projekt, bin ich auch ganz ehrlich, war ich so sehr fasziniert und so viel in der Recherche war, dass ich da diese ein oder andere Entspannung dann ausgelassen habe. Und es war sehr viel Arbeit, sehr viel Energie gekostet. Es waren auch 2 Sinnkrisen während des Projektes, wo ich dachte, oh Gott, warum mache ich das eigentlich? Darf ich überhaupt ein Buch schreiben? Wer wird das überhaupt alles lesen? Aber ich muss sagen, ich habe es jetzt zum 4., 5. Mal gelesen und ich bin immer noch sehr, sehr, sehr stolz und immer noch sehr angetan von dem, was ich geschrieben habe. Und das finde ich so das Wichtigste. Also deswegen, ja, es war viel Arbeit, viel Energie reingesteckt, aber ich finde, es hat sich gelohnt.
Okay, das ist gut. Du hast dein eigenes Buch 4 bis 5 Mal gelesen. Wie oft hörst du so eine durchschnittliche Podcast-Folge?
Die höre ich so 2-3 Mal.
Einfach durch Bearbeitungsgründe oder durch...
Durch Bearbeitung, dann noch, ob ich irgendwelche Erkenntnisse bei Kunden einbringen kann oder so, weil wir ja auch viel mit den Experten und Expertinnen zusammenarbeiten, aber so 2-3 Mal höre ich die schon, ja.
Okay. Naja, du hast ja, also das kann man glaube ich sagen, einen großen Wurf gelandet. Ich habe es gerade schon gesagt, 232 Seiten, die schreiben sich auch tatsächlich nicht mal eben so. Du deckst ja auch eine sehr, sehr große Bandbreite ab. Und ich würde sagen, du hast auch verschiedene Zielgruppen, wenn ich das Buch richtig verstehe. Ne? Ich würde für mich interpretieren, das ist das Coole, wir haben ja kein Vorgespräch in dem Sinne geführt. Das heißt, ich kann dich einfach mit meinen Gedanken offen konfrontieren. Ich würde mal sagen, du hast einmal die Zielgruppe HR, ja, also die sozusagen die Personalabteilung, du hast die Zielgruppe Führungskräfte und Organisation, Unternehmen, Unternehmensleiter und dann eben auch die Zielgruppe Mitarbeitende. So würde ich es mal zusammenfassen.
Genau, denn mir war es immer ganz wichtig, dass wenn wir über Arbeitszufriedenheit sprechen, über was muss sich in der Arbeitswelt verändern, dass wir da nicht zu kurz denken und nur an die Führungskräfte denken oder an die Unternehmen und so die Schuld und die Verantwortung an die übergeben. Denn, das hat auch meine Recherche gezeigt, wir alle
können etwas verändern in unserem Arbeitsumfeld. Kleines Beispiel, einfach nur eine kleine Zahl. Denn oft heißt es ja immer, ich bekomme keine Wertschätzung von meiner Führungskraft und deswegen verlasse ich das Unternehmen. Ja. Eine ganz spannende Zahl ist nämlich, dass knapp 60% der Mitarbeitenden würden im Unternehmen bleiben, obwohl sie von ihrer Führungskraft nicht wertgeschätzt werden, aber von ihren Kollegen und Kolleginnen. Also wenn die Wertschätzung zum Beispiel stimmt, dann bleiben Mitarbeitende auch im Unternehmen, auch wenn sie nicht ganz zufrieden und happy mit der Führungskraft sind. Und das war mir so wichtig, nicht diesen Finger nur auf die Führungskräfte und Unternehmen zu zeigen, sondern wirklich zu sagen, hey, diese Arbeitswelt, wir alle können etwas gestalten, wir alle können sie beeinflussen. Und deswegen habe ich immer versucht, bei den Kapiteln und bei den Impulsen auch, dass es wirklich jeder im Unternehmen umsetzen kann.
Das Thema Retention ist ja auch eines, was Inga Dransfeld-Hase gleich zum Einstieg in das Buch in ihrem Vorwort anspricht. Die Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager hat das Geleitwort für das Buch geschrieben. Ja, das zeichnet es ja auch schon ein Stück weit aus. Und Inga setzt ja auch ganz besonders diesen Fokus auf das Thema Retention und auf das Thema sozusagen Mitarbeitendenbindung und vielleicht auch Begeisterung. Das ist ja auch ein Stück weit das, glaube ich, wo du hin willst. Aber sag uns doch nochmal, was hat dich grundsätzlich veranlasst? Ich meine, du machst alle 2 Wochen deinen Podcast, du sprichst mit ganz vielen spannenden Leuten, so wie ich es jetzt ja auch tun darf. was hat dich veranlasst, dir diesen durchaus ja, und das hast du ja gerade schon gesagt, steinigen Weg da nochmal zuzumuten?
Verschiedene Faktoren. Ein Faktor war, dass in den letzten Jahren mir aufgefallen ist, dass wir zu sehr über Recruiting sprechen und zu sehr darüber, wie wir neue Talente für Unternehmen gewinnen können. Und für mich war es so ganz wichtig, dass bei dieser ganzen Suche nach diesen neuen Talenten wir diese bestehenden Mitarbeitenden nicht vergessen dürfen. Denn für mich sind die das Gold des Unternehmens. Und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren damit auseinandergesetzt, was braucht es jetzt, damit Mitarbeitenden in Unternehmen bleiben? Aber nicht nur einfach bleiben, sondern dass sie engagiert sind, dass sie wieder Lust und Freude auf der Arbeit verspüren. Denn wir gehen ja alle eigentlich gerne zur Arbeit. Also grundsätzlich arbeiten wir alle gerne, nur die Bedingungen, die haben für mich nicht gepasst. Und für mich war das Ziel dieses Buches, weil es gibt so viele Bücher da draußen, die aber immer nur einen kleinen Bereich abdecken. Also dann wird über Vertrauen gesprochen, dann wird dort über New Work gesprochen. Und ich wollte so ein Buch schaffen, wo es sehr viele unterschiedliche Impulse gibt, die Mitarbeitende, Führungskräfte und Unternehmen im Alltag umsetzen können. Und mir war es ganz wichtig, dass das auch evidenzbasierend ist. Weil ich habe oft das Gefühl, dass es oft immer nach dem Bauchgefühl geht. Was brauchen jetzt Mitarbeitende? Was macht uns glücklich und zufrieden? Und zu wenig die Wissenschaft und die Psychologie da reingeholt wird. Und das war mir so ein ganz, ganz, ganz wichtig, dass neben den ganzen Best-Practice-Beispielen und praktischen Impulsen, dass wir mal einen Einblick in diese Forschung, in die Wissenschaft, in die Psychologie bekommen. Weil da gibt es so tolle Konzepte, die aber überhaupt gar keine Anwendung in den Unternehmen finden. Und das wollte ich mit dem Buch verändern.
Okay, und das ist ja durchaus auch spürbar. Du hast ja viel auch Daten, Zahlenmaterial mit eingebracht. Es ist quasi eine Mischung aus einem Desk Research, also das, was ich auch bezüglich deines Buchs gemacht habe letztlich, also sich sozusagen Wissen anzulesen, anzueignen von außen und aber auch deine vielen Gespräche mit den Expertinnen und Experten hier im Podcast. Und ich glaube, wenn man sich jetzt an den Sommer erinnert, als du dort deine grauen Haare entwickelt hast beim Schreiben, da war ja nun auch gerade dieser Begriff Retention in aller Munde und natürlich zu Recht, weil man, so kann man glaube ich sagen, im Jahr 2023 hat HR und Arbeitgebende haben kollektiv irgendwie gelernt, Recruiting reicht ja nicht nur, wir brauchen plötzlich auch Mitarbeiterbindung. Da könnte man jetzt unter uns sagen, ist jetzt auch nichts wirklich Neues und Menschen sozusagen auch bei der Arbeit wirklich ernst zu nehmen, wertzuschätzen, abzuholen, zu begeistern. Das sind alles Themen, die einem Personaler, einer Personalerin vertraut sein sollten. Aber nun ja, also Retention ist das große Wort und ich habe mir mal einige Themen, die in deinem Buch so besprochen werden, vorgenommen und würde mit dir nochmal in ein paar Bereiche tiefer reinschauen wollen, wenn das für dich genehm ist.
Sehr gerne. Ich bin total gespannt, welche Themen dich so angesprochen haben, welche Oberbegriffe. Deswegen lass uns da gerne einsteigen.
Das sind alles Themen, wo wir jetzt wirklich über tatsächlich Bindung, über Employee Experience reden, über wie gestalte ich Arbeit eigentlich aus. Und wir versuchen jetzt hier mal im Dialog auch diese 3 Perspektiven, also sprich die Personalverantwortung, die Führungsverantwortung und den Mitarbeitenden, mal immer mitzudenken. Also einmal ist, glaube ich, dir ein ganz wesentlicher Faktor, da steigst du auch relativ früh mit ein, das Thema Ergebniskultur. Ja? Mhm. Also sozusagen weg von der Präsenz, weg von der sozusagen FaceTime. Ja, also ich muss am längsten im Büro sitzen, um zu zeigen, wie viel ich hier auch wirklich arbeite, hin zum Ergebnis. Ist jetzt auch was, da würde ich sagen, da haben die letzten 5 Jahre uns diesbezüglich schon mal in die Karten gespielt. Derzeit stellen wir fest, dass es wieder so ein bisschen so eine Rückwärtsbewegung gibt. Das konntest du, glaube ich, beim Schreiben in der Form jedenfalls noch nicht vorhersehen. Aber erzähl mal, was hat dich dazu bewogen, das wirklich an den Anfang zu stellen, als eines, glaube ich, der Leitthemen auch des Buches auszuflaggen?
ganz wichtig ist, bei der Präsenzkultur geht es mir jetzt nicht darum, ob die Mitarbeitenden im Büro sind oder von zu Hause aus arbeiten, sondern Präsenz bedeutet für mich dieses, ich muss jetzt 8 Stunden am Arbeitsplatz sein. Ob das jetzt im Homeoffice ist oder in den Büros ist, ist jetzt erstmal dann zweitrangig und ein anderes Thema. Mhm. Mir ging es nur darum, dass noch in zu vielen Unternehmen, wenn wir über die Mitarbeitenden in Office sprechen, also über die Wissensmitarbeitenden, dass da noch zu sehr die Leistung danach bewertet wird, wie lange ist jemand im Unternehmen. Ja, also ich kenne das, ich habe ja vor meiner Selbstständigkeit auch in vielen anderen Unternehmen gearbeitet und ich weiß, ich war dann 1 Stunde, 2 Stunden vorm Feierabend fertig mit meinen Aufgaben und ich war auch mit dem Energielevel nicht mehr ganz da, wo ich mal sein wollte und eigentlich habe ich alles geschafft und dachte, ich kann jetzt nach Hause gehen und habe nach links und rechts geguckt und alle waren noch da und haben auch fleißig gearbeitet und das hat dann irgendwie bei mir durch die Kultur in diesem Unternehmen dazu geführt, dass ich nicht den Rechner ausgemacht habe, sondern weitergearbeitet habe. Dann habe ich meine To-Dos, die eigentlich am nächsten Tag anstanden, schon genommen und das Ergebnis war dann, dass ich völlig ausgelaugt abends nach Hause gegangen bin, keine Lust mehr hatte auf Sport, am nächsten Tag natürlich wieder früh ins Büro wollte, weil man wollte ja zeigen, dass man, ne, dass man da ist. Und da denke ich mir so, davon müssen wir wegkommen, weil, und das wissen wir doch alle, keiner ist produktiv, wenn er 8 Stunden am Arbeitsplatz sitzt. Wann kommen die tollsten und kreativsten Ideen? Die kommen unter der Dusche, die kommen beim Laufen, die kommen, wenn wir uns unterbewusst mit Problemen beschäftigen. Ja. Der Tinder-Gründer ist auf die Idee des Swipes unter der Dusche gekommen und nicht, weil er da 8 Stunden am Computer saß. Ja. So, und das war so ein Impuls, wo ich dachte, wenn es weiterhin nach dieser Präsenz geht, bestrafen wir Mitarbeitende, die gut und effizient arbeiten, weil die noch mehr Arbeit bekommen. Und wir belohnen eigentlich Mitarbeitende, die am schlauesten sind, Katzenvideos wegzuklicken, wenn der Chef reinkommt.
Aber ist denn nicht eigentlich die Entwicklung, ich habe es gerade schon mal angedeutet, die Entwicklung der letzten Jahre ohnehin schon davon weggegangen, diese Präsenz einzufordern? Haben wir nicht eine Entwicklung hin zu Homeoffice, hin zu flexibler Arbeitszeit, hin zu flexiblen Arbeitsorten, zu Workation und Ähnlichem?
Total, also die Entwicklung ist da, aber trotzdem ist immer noch dieses Beschäftigtsein, dieser Stress, das ist immer noch ein Statussymbol in den Unternehmen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich habe mal 2 Stunden Pause gemacht für die Kinder oder war spazieren, das kommt nicht immer so gut bei Kollegen und Kollegen an. Und das ist ganz interessant, wenn wir in die Wissenschaft und in die Studien schauen, ist es auch so, dass wie hart du arbeitest, also den Input, der entscheidet darüber, wie andere deine Arbeit wahrnehmen. Also völlig egal, was am Ende rauskommt, aber wenn du hart und mit viel Energie für etwas arbeitest, signalisiert das bei dem anderen, hey, der ist fleißig, der ist gut. Egal, was am Ende dabei rauskommt. Ist auch ganz witzig, wenn du Ohrstöpsel im Ohr hast oder irgendwie ein Handy oder ein Laptop, bist du automatisch in der Wahrnehmung von anderen Menschen, bist du anerkannter und wertschätzender, als wenn du ohne solche Geräte irgendwo sitzt. Ja. Und das finde ich, wo ich sage, davon müssen wir wegkommen, dass wir uns darüber definieren, wie viel Zeit wir für etwas brauchen, sondern dass wir eigentlich aufs Ergebnis doch schauen.
Ja, ich bin, mein Handy ist im Flugmodus, ich habe keine Ohrenstöpsel drin, also insofern hoffe ich, dass ich dir trotzdem noch genügend Beachtung schenke. Aber ich finde, das Zeichen unserer Zeit, gerade in der Remote-Welt, ist natürlich dieses, ich muss mal wieder die Maus bewegen, damit bei Teams ich aktiv erscheine. Ja, also das sozusagen in dieser Homeoffice-Welt, finde ich, dieser Präsenzstatus wird häufig eben, ich daddel irgendwie durch die Gegend, ja, aber ich muss mal eben bei Teams nochmal kurz zeigen, dass ich noch lebe.
Ne? Ja, das aber das ist wo ich mir denke, in der heutigen Zeit
total
nicht mehr zeitgemäß. Und davon müssen wir wegkommen.
Ja.
Und das hat natürlich auch viel mit Führungskräften und der Kultur zu tun. Welches Vertrauen ist da? Ne? Welches Menschenbild? Mhm. Also denken wir, dass die Mitarbeitenden von sich aus das Beste wollen? Oder unterstellen wir denen, die sind doch eh nur faul und wollen doch eh nur faulenzen? Ne? Also da hängt auch viel mit Vertrauen und mit welchem Menschenbild gehen wir eigentlich durch die Gesellschaft, durch die Unternehmen. Ja.
Und wenn ich jetzt Führungskraft bin, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite, wie schaffe ich es denn dann auch eine Ergebniskultur zu etablieren, die gleichzeitig auch sich am Menschen orientiert und nicht sozusagen, ich meine, man kann ja auch ergebnisorientiert arbeiten und nicht gerade gleichzeitig sehr, sehr menschenorientiert sein. Das viele, sagen wir mal, vertriebsgetriebene Organisationen betreiben das ja seit vielen Jahren. Deswegen, also Ergebnisse ja, aber gleichzeitig eben den Menschen im Blick zu behalten.
Was bei mir hängen geblieben ist mit Führungskräften und ich konnte auch mit Markus Diekmann sprechen und für das Gespräch bin ich sehr dankbar und eine ganz tolle Podcast-Folge.
Ja.
Und das ist bei mir hängen geblieben, weil er gesagt hat, die Führungskraft entscheidet über das Was, also welche Ziele werden erreicht, was ist die Strategie und die Mitarbeitende, die entscheiden über das Wie, also wie komme ich dorthin. Das heißt, er hat dann vorgeschlagen, mit 6 Wochen Zielen zu arbeiten und dann einfach nur einen Rahmen vorzugeben. So, okay, was erwarte ich von dir? Ja, übrigens 50% der Mitarbeitenden weltweit wissen nicht, was von denen auf der Arbeit verlangt wird.
Ja.
Ne, was von denen erwartet wird. Das heißt, wenn wir da anfangen und sagen, lieber Mitarbeitende, von dir erwarte ich jetzt innerhalb von 6 Wochen das Ergebnis, das Ziel oder dass du die Aufgabe erledigt hast und ihm aber dann die Möglichkeit gibst und sagst, hey, wenn du heute irgendwie nicht kreativ bist oder keine Energie hast, dann mach halt in Anführungsstrichen ein bisschen weniger. Und wenn du morgen wieder mehr Energie hast und mehr kreativen Input, dann arbeite halt 1-2 Stunden mehr. Aber das sozusagen dem Mitarbeitenden überlassen. Also mehr in diese Selbstverantwortung der Mitarbeitenden zu gehen und zu sagen so, hey, wenn wir alles abgesteckt haben, kann der Mitarbeitende selbst doch entscheiden, wie er an dieses Ziel kommt. Und natürlich, wenn am Ende das Ziel nicht erreicht wird, dann muss halt gesprochen werden.
So. Das, genau, das forderst du ja auch ein. Also genau. Mehr Eigenverantwortung, den Mitarbeitenden wirklich was zutrauen und die da sozusagen auch ein Stück weit an der freien Leine laufen zu lassen.
Genau, und der Hintergrund nur, um das auch mal zu verstehen, weil immer fordern alle, ja, wir brauchen mehr Selbstbestimmtheit und mehr Eigenverantwortung. Warum ist das so? Es gibt 3 psychologische Grundbedürfnisse. Und die Studien haben gezeigt, wenn die erfüllt sind, fühlen sich Menschen oder Mitarbeitenden generell wohl und sind auch gesund. Und das ist einmal nach Kompetenz, nach Verbundenheit und nach Autonomie. Das sind 3 psychologische Grundbedürfnisse, die wir alle Menschen haben, die wir alle erreichen wollen. Und Autonomie ist eben einer. Wir wollen selbst irgendwie eine Hand haben, wie wir das gestalten, was wir da auch machen. Und wir wollen auch sehen, welche Wirkung unsere Arbeit auf Ergebnisse hat. Mhm. Ja, das fand ich halt spannend. Es gibt Studien, die zeigen, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden gar nicht wissen, welche Wirkung ihre Arbeit auf Strategie des Unternehmens hat. Und da denke ich mir doch, ist doch völlig klar, dass diese Mitarbeitenden gar keine Lust mehr auf diese Arbeit verspüren, weil die ja gar nicht wissen, warum mache ich das jetzt eigentlich?
So, ja, klar. Ja, weil die Strategie dann nicht sauber durchkommuniziert wird, beziehungsweise nicht sauber runtergebrochen ist bis zum Einzelnen und dann sozusagen so eine gewisse Entfremdung stattfindet. Ne? Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ist ein Aspekt neben den 3 genannten, ist das Thema psychologische Sicherheit. Das hast du auch angesprochen in deinem Buch. Das zeigen auch alle Studien, dass ich diese sogenannte psychologische Sicherheit haben muss im Unternehmen, um mich eben äußern zu können, um mich einbringen zu können. Ich muss mich sozusagen angenommen und wertgeschätzt fühlen als Individuum in der Organisation und bei meiner Führungskraft, um auch eben hier mich so einbringen zu können innerhalb dieses womöglich dann etwas breiteren Rahmens. Das ist natürlich auch nicht in jedem Unternehmen so gegeben, diese psychologische Sicherheit.
Genau, es gibt ganz viele Definitionen, ne, was psychologische Sicherheit ist. In einem Satz für mich, um das auch nochmal ein bisschen runterzubrechen. Es ist ein Teamklima, in dem Menschen sich so sicher fühlen, dass sie zwischenmenschliche Risiken eingehen. Also mal ein Risiko einzugehen, über ihre Gefühle, Emotionen etwas zu sprechen, sich verletzlich zu zeigen oder eine Meinung vielleicht auch mal kundzutun und zu sagen, so lieber Chef, liebe Chefin, ich finde deine Idee gerade nicht gut, ich weiß es besser. Also dieses Risiko einzugehen, nicht zu wissen, wie reagiert jetzt der andere, aber diese Sicherheit, dieses Vertrauen zu haben, egal, was ich jetzt hier mache und egal, wie ich mich verhalte oder was ich sage, natürlich, wenn das jetzt völlig über die Grenzen hinausgeht, müssen wir nicht drüber sprechen, dass aber erstmal ein Wohlwollen da ist. Ne? Und das zeigen ja auch die Studien von Google ganz eindeutig, dass psychologische Sicherheit nicht nur einfach so ein Soft-Skill ist, so ein weiches Thema, sondern Google konnte zeigen in Vertriebsteams, dass wenn Teams eine hohe psychologische Sicherheit hatten, die ihre Ziele um 19% übertroffen haben. Teams mit einer niedrigen psychologischen Sicherheit haben ihre Ziele um 17% untertroffen. Das ist eine Diskrepanz von fast 40%. Und deswegen ist das, glaube ich, meines Erachtens, wenn wir über Zusammenarbeit sprechen, so immens wichtig, dass nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende versuchen, die psychologische Sicherheit aufzubauen und zu fördern. Denn es geht ja um das Vertrauen nicht zwischen jetzt dir und mir, sondern es geht um das Vertrauen im Team. Und das können auch Mitarbeitende gestalten. Weil es geht jetzt nicht darum, wie die Führungskraft mit den anderen ist, sondern das Vertrauen in diesem gesamten Team. Und da können alle helfen und unterstützen.
Da sind wir doch genau bei der Frage, wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Wie kriegen wir das hin?
Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Ich glaube, das eine, und das ist ja auch ein Buzzword, was irgendwie, glaube ich, durch den TED-Talk von Brené Brown rumkursiert, Stichwort Verletzlichkeit. Und das Interessante an der Verletzlichkeit ist ja, dass wir Verletzlichkeit brauchen, um Vertrauen zu fördern. Aber wir brauchen auch Vertrauen, um uns überhaupt verletzlich zu zeigen. Aber um psychologische Sicherheit aufzubauen, ist auf jeden Fall ein Tipp, ein Hinweis, sich in manchen Situationen verletzlich zu zeigen. Wir müssen nicht mit dem großen Ganzen anfangen. Wir müssen jetzt nicht direkt das große Traumata auspacken, sondern wir können mit kleinen Schritten mal anfangen. Was passiert denn, wenn ich in einem Meeting mal etwas Persönliches von mir teile? Oder wenn wir über Fehler sprechen, dass Fehler auch nicht gegen einen verwendet werden, sondern dass wir aus diesen Fehlern auch lernen. Ne? Stichwort ist es eine Lernkultur. Auch das fördert psychologische Sicherheit, dass ich als Mitarbeitende weiß, egal wie viele Fehler ich hier gerade mache, wir gehen erstmal sachlich damit um. Und wir beschuldigen nicht sofort einen, das ist deine Schuld und oh Gott, wie konntest du das nur machen? Und da nur eine kleine Geschichte, um das einfach so vielleicht auch zu untermauern. Es gab ein ganz tolles Footballspiel und ein Spieler ist nach dem Touchdown, wollte er ausgiebig feiern und ist an die Torstange gesprungen. Und das ist im Football verboten. Du darfst nicht feiern, ohne etwas zu berühren oder Hilfsmittel zu verwenden. Und die Mannschaft hat dann aufgrund dieses Jubels eine Strafe gegen sich bekommen. Also sie mussten in ihren Yards, das bedeutet, die mussten auf dem Feld paar Meter zurück, 10 bis 15 Meter zurück. Und der Trainer ist dann zu dem Spieler hingegangen und die haben sich darüber unterhalten, über diese Strafe, über diesen Jubel. Und dann hat der Spieler halt zu dem Trainer gesagt, du, ich wusste nicht, dass das verboten ist, dass man jubelt und mit so einer Torstange umarmt. Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Und anstatt jetzt diesen Spieler zu beschuldigen oder vor der ganzen Mannschaft schlecht zu machen und nie wieder einzuwechseln, hat der Trainer gesagt, du, es ist meine Verantwortung. Ich hätte dir sagen müssen, dass das verboten ist. Und das finde ich so ein Impuls, was wir alle mal in den Alltag mit reinnehmen können, egal ob wir Führungskraft sind oder Mitarbeitenden sind, haben wir unseren Kolleginnen oder unseren Mitarbeitenden genug Informationen überhaupt bereitgestellt, damit die die Aufgabe überhaupt bewältigen konnten? Oder habe ich sogar vielleicht irgendwas vergessen? Habe ich etwas missverständlich kommuniziert? Also vielleicht erstmal sich selbst zu hinterfragen, habe ich dem anderen eigentlich alles zur Verfügung gestellt, damit dieser Fehler nicht passiert?
Reden wir gleich noch weiter drüber, wenn wir über Radical Honesty sprechen. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal nachfragen.
Wir machen eine kurze Pause. Mein Werbepartner für diese Folge ist Design Offices. Ich weiß ja nicht, wie es dir in den letzten Monaten ging. Ich habe nämlich das Homeoffice so richtig lieben gelernt, aber mit der Zeit auch schnell die negativen Nebenwirkungen festgestellt. Immer wieder war ich abgelenkt durch den Kühlschrank, die Waschmaschine. Ich habe keine vernünftige ergonomische Ausstattung, keine persönlichen Begegnungen und ja, auch keiner, der mit mir an der Kaffeemaschine spricht. Und für mich war deswegen schnell klar, 5 Tage nur im Homeoffice, das wird nicht langfristig gut gehen. Und ich habe nach attraktiven Working Spaces geschaut, um zumindest 1 bis 2 Mal rauszukommen. Und hier bin ich auf Design Offices gestoßen, von denen ich sehr angetan bin. Moderne und funktionale Räumlichkeiten zum Arbeiten, interessante Menschen zum Austausch, Community Events und gastronomische Angebote, die das Arbeiten bereichern. Und in 15 deutschen Städten bietet Design Offices 50 Working Spaces an. Aber nicht nur zum täglichen Arbeiten, sondern auch für ein kreatives Meeting mit den Kollegen, mit den Kolleginnen oder auch für andere Business Events. Vorbeischauen und ausprobieren lohnt sich also auf jeden Fall und Infos findest du auf deren Homepage www.designoffices.de oder auf deren Social Media Kanälen. Vielen Dank an Design Offices für die Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
Ich wollte nur vorher eine Anekdote noch erzählen. Ich habe neulich mit einer Führungskraft oberste Führungsebene geredet, die mir sagt, ich habe im Team, ich habe im Unternehmen mein Burnout offengelegt, meine Depression offengelegt. Jetzt bin ich kurz vorm Wechsel und ich weiß, das würde ich nie wieder tun. Ja, weil das, was sie mir sagte, ist, auf der Sprachebene, auf der äußeren Ebene haben wir alle applaudiert und gesagt, toll, dass du das machst. Und hintenrum und auch vor allen Dingen in allen Prozessen und allen Strukturen und in allen Machtspielen habe ich es aufs Brot geschmiert bekommen. Und ich würde es nie wieder tun. Was sagst du dazu?
Ist ganz gut, Cliff, dass du das ansprichst, weil im Buch gehe ich auch mit allem kritisch um. Also, ne, das heißt, im Buch werden auch Impulse genannt, die ich für richtig halte, aber dann auch 1-2 Meter mich wieder zurückrudere und sage, dass in der heutigen Welt, in der Gesellschaft, in den Kulturen noch nicht zu 100% umsetzbar ist. Und deswegen ist ja auch das Buch an alle 3 Zielgruppen gerichtet, weil es nützt nichts, wenn sich die Mitarbeitenden verändern und die Führungskräfte, aber die Kultur, ne, die Hierarchien, das in Unternehmen bleibt. Und genau das gleiche Gespräch hatte ich auch mit einer anderen Führungskraft, als wir über Radical Honesty gesprochen haben, hatte ich gesagt, Jonas, das hört sich alles toll an, aber ich weiß genau, wenn ich als Führungskraft einen Fehler zugebe oder etwas anderes mache, sitzt schon eine andere Führungskraft da und verwendet das gegen mich, um wieder eine Position höher zu kommen.
Ja.
Und deswegen schreibe ich auch im Buch, ja, das muss man mit Vorsicht genießen und vielleicht sich auch, deswegen auch beim Thema verletzlich, nicht mit dem Burnout direkt anzufangen, wenn man noch nicht weiß, wie reagiert man im Team oder da hat noch keiner so etwas geteilt, sondern dass man mit kleinen Schritten anfängt, um erstmal zu schauen, wie ist denn das Vertrauen in diesem Team und wie reagieren alle da drauf? Und ich finde, es muss auf beiden Seiten passieren und solange wir immer noch in diesem Konkurrenzdenken, in diesem Neidgedanken, in dieser Hierarchie drinstecken, gebe ich dir völlig recht, ist Radical Honesty und Verletzlichkeit, so schön auch wie das klingt, super schwierig umzusetzen. Und da bin ich Realist und weiß das. Und deswegen hoffe ich, dass sowohl die Unternehmen etwas verändern, aber auch die Menschen.
Wir haben jetzt ein bisschen rechts überholt. Du musst unseren Hörenden nochmal kurz das Konzept der Radical Honesty einmal näher bringen.
Das mache ich gerne. Also übersetzt bedeutet es radikale Ehrlichkeit.
Das haben wir soweit, glaube ich, noch verstanden.
Das ist eine Bewegung aus Amerika von Dr. Brad Blanton, das ist ein Psychotherapeut. Und er hat in seiner Arbeit in Amerika festgestellt, und ich kann es nur unterstützen und du vielleicht ja auch, Cliff, weil du es aus deinem Alter kennst. Er hat nämlich festgestellt, dass der zentrale Treiber für diesen Dauerstress, den wir alle in unserer Gesellschaft haben, dass das die emotionale und kognitive Dissonanz ist. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, du hast es ja eben schon ein bisschen auch beschrieben, dass wir uns auf der Arbeit nicht so zeigen können, wie wir sind. Dass wir unsere Meinung nicht einbringen können, unsere Werte werden nicht gesehen, unsere Stärken nicht. Das ist diese emotionale, kognitive Dissonanz. Und wir wissen das ja alle, wenn wir uns nicht so verhalten können, wie wir wollen, das ist Stress. Das ist Stress für unser Gehirn. Unser Gehirn liebt es, dass unsere Erwartungen an unser Leben zu 100% deckungsgleich mit der Realität ist. Und wenn da eine Abweichung ist, ist unser Gehirn im inkohärenten Zustand, so bezeichnet das Gerald Hüther, ein sehr renommierter Gehirnforscher, und das ist Stress für unser Gehirn. Mhm. Und deswegen ist radikale Ehrlichkeit bedeutet, dass wir versuchen, diese emotionale kognitive Dissonanz zu reduzieren, indem wir ehrlich über unsere Gefühle, Gedanken sprechen. Bedeutet jetzt nicht, dass ich dir alles an den Kopf werfe sofort und sage, oh Gott, was hast du für ein Hemd an und oh Gott, ne? Mhm. Sondern dass wir erstmal über uns selbst, über unsere Gedanken offen mit dir sprechen. Und da habe ich immer so ein kleines Beispiel, ist glaube ich auch im Buch erwähnt. Ne? Wir kennen das alle, wir gehen über die Straße, über den Flur in der Arbeit und wir sehen jemanden. Mhm. Und der grüßt uns aber nicht. Mhm. Und wir denken so, hä, wieso grüßt er uns denn nicht? Wir sind doch eigentlich uns sympathisch und so. Und was machen wir dann, wenn wir von dieser Situation nach Hause gehen? Wir machen uns ja Gedanken und denken uns, ist der vielleicht arrogant? Ist der unsympathisch? Habe ich vielleicht sogar etwas gemacht? Und schon sind so diese negativen Gedanken da. Und bei der nächsten Begegnung werden wir ja nicht positiv dem Gegenüber gehen, sondern werden wir vielleicht auch nicht grüßen. Mhm. Und im Meeting werden wir vielleicht nicht mehr kooperativ miteinander umgehen, sondern denken so, der grüßt mich ja noch nicht mal. Und radikale Ehrlichkeit würde dann in dieser Situation zum Beispiel bedeuten, dass wir zu dem hingehen, zu der Person und sagen so, hey, gestern, wir haben uns auf dem Flur gesehen, ich habe dich wahrgenommen, ich wollte eigentlich grüßen, aber irgendwie hast du nicht zurückgegrüßt und ich wollte einfach nur mal kurz fragen, weil das hat in mir etwas ausgelöst und ich dachte, habe ich vielleicht was falsch gemacht oder so und ich wollte einfach nur mal offen fragen, ist irgendwas? Mhm. Und dann kann die andere Person sagen, du, sorry, ich war voll im Tunnel, ich scheide mich gerade privat und ich war gerade irgendwie noch ne, beim Telefonat mit dem Anwalt und so, gar nichts so schlimm und schon ist dieser Konflikt raus. Also das Ziel von radikaler Ehrlichkeit ist, dass wir nicht der Störfaktor im Team sind, dass wir quasi versuchen, dass nicht andere über uns grübeln und denken so, der Cliff, der macht doch sonst immer Witze und ist total sympathisch und offen, aber jetzt im Meeting, der sagt ja gar nichts. Und der macht sich jetzt die ganze Zeit Gedanken. Das heißt, deine Aufgabe ist es, in diesem Team nicht der Störfaktor zu sein und zu sagen, ich weiß ja, du hast ja Kids, zu sagen, hey, ich bin heute vielleicht nicht so gut gelaunt, weil meine zwei Kids haben gestern nicht geschlafen. Mhm. Ich hatte 2 Stunden Schlaf. Seht es mir nach, ich bin heute nicht offen für einen Witz zu haben oder so. Und sofort wissen alle Bescheid. Mhm.
Ja, also Offenheit letztlich. Mhm. Weil ich glaube, das Problem an dem Konzept ist weniger das Konzept als vielmehr der Titel. Weil wo radikal draufsteht, da erwartet man ein radikales Vorgehen. Mhm. Aber es ist ja gar nicht radikal, es ist einfach eine Transparenz und Offenheit, die damit verbunden ist. Ich spule noch mal ein bisschen zurück im Buch. Wir haben unter anderem auch deine Empfehlung, dass sich die Mitarbeitenden, auch aber natürlich die Teams und die Führungskräfte, nach dem biologischen Rhythmus des Einzelnen, der Mitarbeitenden richten sollten. Dass das auch natürlich der Einzelne für sich tun sollte, Gut, biologischer Rhythmus, das ist, ich fasse es jetzt mal zusammen mit Eule und Lerche und Taube sozusagen. Ja, der eine ist ganz früh, der andere ist eher spät dran und viele liegen in der Mitte. Es ist aber eben nicht für jeden das Gleiche und du empfiehlst, sich danach seinen Bedürfnissen auch zu richten.
Genau, ich finde es ja total witzig, wenn wir über Flexibilität sprechen, über Arbeit, ist es nicht witzig, dass wir immer für alle die gleichen Arbeitsbeginn haben wollen. Und es gibt im Buch so einen tollen Vergleich mit Gummistiefeln. Ja? Mhm. Sagen wir mal, in einem Unternehmen ist vorgeschrieben, dass du Gummistiefeln tragen musst, wegen Sicherheit oder so. Wäre es nicht bekloppt, wenn jetzt jeder Mitarbeitende die gleiche Größe hätte? Also egal, ob du Schuhgröße 40 hast oder 35 oder 45, wir geben allen den gleichen Schuh. Mhm. Das wäre ja total verrückt. Machen wir nicht. Mhm. Und ich frage mich so, warum machen wir das nicht bei den Arbeitszeiten oder auch bei dem, wie legen wir unsere Termine? Mhm. Weil der eine ist eben morgens produktiver und kreativer, der andere, das kommt erst in der Abendstunde. Und das ist nichts, und das finde ich so ganz, ganz wichtig für die, die uns zuhören, das hat nichts damit zu tun, was wir irgendwie verändern können im Laufe des Lebens oder wofür wir Schuld tragen. Mhm. Das ist genetisch bestimmt. Das wird uns in dem Sinne in die Wiege gelegt und da können wir auch nichts dran ändern. So, wir sind einfach genetisch entweder eine Lerche, eine Eule oder wie du ja auch sagst, in der Mitte, was die Mehrheit ist. Eine Taube, ich bin eher Tendenz Lerche. Das heißt, genau, ich mache morgens auch meinen Sport, ich habe überhaupt gar keine Probleme damit. Zwischen 9 und 12 Uhr bin ich am kreativsten und am produktivsten und gegen Nachmittag sozusagen habe ich nochmal so ein kleines Hoch, wo auch nochmal was kommt, aber ich merke so zwischen so ab 17, 18 Uhr so kannst du mich vergessen. Das Schlimmste, was wir halt machen können, ist gerade für die Menschen, die eher später in den Tag starten. Es gibt tolle Studien mit Kindern und mit Sportlern, dass an Wettkämpfen sozusagen diese Menschen, die eher nach hinten sind, also eher Richtung Eule, dass die einfach schlechter abschneiden. Und das haben sie dann verglichen mit, wenn sie die ein bisschen später schreiben lassen, die Klausuren oder auch die Wettkämpfe. Und das finde ich halt so interessant, dass wir da mal ein bisschen mehr drauf achten, ein bisschen mehr erstmal in uns hineinhören. Wer sind wir eigentlich? Mhm. Und ich weiß, Arbeitszeit immer schwierig, fangen wir um 8 Uhr, um 9 Uhr an. Aber wir können ja schon mal damit anfangen, wann setzen wir welche Termine? Also ne, setzen wir die ganzen Meetings immer morgens oder nachmittags? Wie, ne, ich weiß jetzt nicht, wie du bist, aber wenn du jetzt eher morgens produktiv bist, wäre nicht so gut, wenn da die ganzen Meetings stattfinden, sondern die dann erst auf den Nachmittag zu legen.
Das stimmt natürlich. Gleichzeitig weißt du auch aus der Unternehmensrealität, da gibt es noch viele andere Ansprüche, die da gelten. Ja? Also du hast mittlerweile das würdest du wahrscheinlich in deinem Buch, hast, glaube ich, nicht thematisiert, aber auch wahrscheinlich propagieren, viele, viele verschiedene Arbeitszeitmodelle. Allein da schon ein Meeting, es muss ja gar nicht mal ein All-Hands sein, aber du musst ein großes Team-Meeting einberufen, wo du 10 Leute an einen Tisch bringen willst. Da ist es einfach schwierig. Und da kannst du dich, glaube ich jedenfalls, um das mal ein wenig zu spiegeln, nicht immer an jedem einzelnen individuellen Rhythmus orientieren.
Das stimmt und deswegen sage ich auch im Buch so, was wir verlernt haben, ist oft dann auch diese Kompromisse zu machen. Weil wenn es zu sehr in diese Individualität geht, also wenn jeder nur noch seinen Tag nach seinen Bedürfnissen und Wünschen gestaltet, aber dann finden wir nicht mehr diese gemeinsame Zeit, diese Überschneidungen, die finden nicht mehr statt. Deswegen, ich gehe ja sehr reflektiert im Buch auch damit um und kritisch, dass ich dann sage, ja, auf der einen Seite brauchen wir da so ein bisschen Individualität, aber wir müssen auch wieder lernen, Kompromisse mit anderen Menschen einzugehen. Und die Lösung ist ja jetzt nicht, dass wir die Termine vielleicht an die Randzeiten legen. Also entweder direkt um 9 Uhr morgens oder um 18 Uhr abends, sondern dann wäre ja ein Kompromiss zu sagen so, hey, du bist anders als ich vielleicht, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Das wäre ja so ein Kompromiss. Ne? Ja. Aber oft ist ja so, dass direkt um 9 Uhr mit irgendwas gestartet wird und da dann vielleicht mal darauf Rücksicht zu nehmen, zu sagen, hey, wir haben einen in unserem Team oder zwei, die sind ein bisschen die Spätstarter, vielleicht nicht um 9, sondern wir machen es um 10 Uhr oder so. Ne? Das wäre ja so eine Idee, die ich da hätte.
Aber du nimmst eine kritische Frage vorweg, die ich tatsächlich habe, denn in vielen der Konzepte ist es ja so, man soll sehr auf sich achten. Ja, man soll auf seinen Zeitrhythmus achten. Jeder will heutzutage achtsam sein. Man braucht seinen Raum für sich. Man braucht seine Auszeiten. Ja, das sind durchaus sehr zeitgenössische Konzepte. Ich glaube, auch die junge arbeitnehmende Generation springt darauf auch absolut an. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass es diese Entwicklung gibt. Gleichzeitig würden natürlich viele Menschen, die Teams leiten, viele Menschen, die Organisationen führen, würden sagen, wir müssen irgendwann halt auch mal ans Arbeiten kommen. Ja? Wenn jeder jetzt nur noch an seine Achtsamkeit, seine Meditation und an seinen zirkadianen Rhythmus denkt, ja, und an viele andere Dinge, die du ja auch ansprichst, richtigerweise ansprichst, dann ist irgendwann schwierig mit Arbeiten. Ne? Wie stehst du dazu?
Bin ich voll bei dir, dass, und das habe ich auch im Buch, glaube ich, hoffentlich ausdrucksvoll zur Sprache gebracht, dass ich finde auch den Trend oder die Bewegung hinzu, wir achten auf unsere Bedürfnisse, jeder soll so ein bisschen mehr auf sich schauen, ja, ist gut.
Genau. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja?
Genau, weil wir es in den letzten Jahren auch eher vernachlässigt haben.
Absolut. Es gab Generationen, die dann nur noch gebuckelt und gebüffelt haben. Genau. Und die haben vieles von dem aufgebaut, wo wir jetzt auch von profitieren. Ne? Also ich glaube, wir sind beide Gen Y, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, also ich bin 89 geboren. Ach,
guck,
ja,
das wird schon.
Du bist doch 83, 84?
82.
Habe
ich gut gehalten.
Ich würde uns trotzdem in den gleichen Topf werfen.
Aber wollte sagen, das war ja schon so eine Übergangsgeneration, ne, wo schon definitiv sich Werte verändert hatten. Und jetzt, gut, ob das jetzt eine generationale Frage ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, bin ich gar kein Freund von. Aber Werte haben sich jedenfalls verändert.
Genau. Und deswegen meine ich halt so, diese Kompromisse, die müssen wir auch wieder lernen. Und das will ich halt jedem auch hier mit, auch mit was mit Freunden. Also wir müssen ja nicht nur über die Arbeit denken, auch mit Freunden und Freundinnen. Wie oft kenne ich das, dass wenn ich nach Terminen frage, dann immer nur gesagt wird, ich kann immer nur an dem einen Tag oder ich kann immer nur an dem Abend. Das führt eben dazu, dass Menschen sich dann nicht mehr treffen. Und ich meine, wir sehen ja jetzt auch schon die Folge, ne? Stichwort Einsamkeit. In Amerika fühlt sich jeder Zweite einsam. In Deutschland ist es jeder Vierte. Es gibt eine Studie weltweit, dass 330 Millionen Menschen weltweit in den letzten zwei Wochen keine soziale Interaktion hatten.
Ja.
in San Francisco rufen Menschen eine Notrufnummer, eine Hotline an, um einfach nur mal mit Menschen zu sprechen. So. Und meines Erachtens resultiert das auch ein bisschen daraus, dass wir zu sehr auf uns selbst schauen und dass wir diese Verbundenheit, dass wir die dann auch teilweise nicht mehr suchen. Und das ist ja auch das Problem, was viele Unternehmen gerade haben, dass Mitarbeiter dann lieber im Homeoffice arbeiten, weil sie sagen, da kann ich am besten alles koordinieren und mit meinen Kindern und mit dem Haushalt. Und dadurch aber natürlich die zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Arbeit total verloren gehen. Mhm. Und wir wissen alle, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden sind. Ja, ich glaube, die Studie wurde jetzt von oben bis unten überall erwähnt, die aus Harvard, die über 3 Generationen, 85 Jahre jetzt mittlerweile besteht. Und das ist so ein bisschen mein Appell bei dem ganzen individuellen, liebe Leute, lasst uns mal wieder ein bisschen mehr in diese Gemeinsamkeit, in diese Verbundenheit. Das würde uns, glaube ich, allen wieder gut tun.
Ja, es ist ja generell ein Trend zur logischerweise Individualisierung, Partikularisierung der Gesellschaft. Und das wird natürlich durch soziale Medien vorangetrieben und Ähnliches. Aber ich glaube, da führt uns das jetzt zu weit womöglich. Ich würde gerne noch 2 Aspekte ansprechen. Wir haben schon eine fortschreitende Uhr hier. Das spricht aber ja fürs Buch und für seine Themen. Einmal würde ich gerne noch über den Begriff, das haben wir auch schon touchiert, aber den Begriff als solchen, den fand ich spannend, die soziale Gesundheit. Wie definierst du das, den Begriff der sozialen Gesundheit?
Soziale Gesundheit ist das Wohlbefinden, was aus zwischenmenschlichen Beziehungen gespeist wird. Also wir reden da nicht über die Quantität von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern mehr über die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das passt auch ganz gut jetzt zu dem Thema Einsamkeit, weil eine führende Forscherin hat mir das mal erklärt. Und dann wird es, glaube ich, auch allen sofort klar, was soziale Gesundheit meint. Weil Einsamkeit bedeutet, dass die Erwartung, diese Vorstellung, die wir an Beziehungen haben, dass die nicht deckungsgleich mit der Realität sind. Das heißt, wir wünschen uns eigentlich vielleicht tiefergehende Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu Kollegen. Die sind aber in der Realität nicht da. Und das führt dann zu diesem Einsamkeitsgefühl, obwohl wir vielleicht mit tausenden Menschen in einem Raum sitzen.
Womöglich, weil wir keine radikale Honesty pflegen, weil wir dann Dinge unausgesprochen lassen, weil wir uns eben nicht authentisch äußern und dann Leerstellen bleiben, die eigentlich überbrückbar scheinen. Genau. Das einmal als Klammer, die ich in deinen Satz einfügen möchte.
Ich finde das natürlich Cliff, deswegen habe ich dich ausgesucht. Du hast nämlich hier alles im Blick. Ja. Aber genau darum geht es doch, dass wenn wir vielleicht auch unzufrieden mit zwischenmenschlichen Beziehungen sind, dass wir das halt auch mal ansprechen. Und das muss ja nicht negativ sein, sondern einfach nur so, hey, zum Bruder, zur Freundin oder auch mal zur Kollegin zu sagen, hey, wir kennen uns jetzt hier schon irgendwie voll viele Jahre und irgendwie habe ich das Gefühl, ich würde mich gerne dir mehr öffnen. Ich will irgendwie ein bisschen tiefer gehende Beziehung. Und das ist ja dann wieder die psychologische Sicherheit, also auch wieder die Klammer, dass wir dann nicht das Gefühl haben, wir sagen das nicht, weil wir könnten ja diese Ablehnung erfahren. Das ist ja diese Angst, genau, die in uns allen schlummert. Klar. Und diese Angst, die zu überwinden, weil in den meisten Fällen entstehen ganz tolle Gespräche dadurch. Ja, wir kennen das ja alle. Wir haben Angst davor, den Bruder oder die Eltern anzurufen und irgendwas zu beichten oder irgendwas anzusprechen und machen uns die ganze Zeit den Stress. Aber wenn wir es einmal ausgesprochen haben, bestes Gefühl.
Absolut. Da brauchen wir auch nicht mehr weiter, glaube ich, drauf eingehen. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ein Punkt, der, glaube ich, für alle Hörenden noch interessant ist und den du auch ansprichst im Buch und der, glaube ich, einen ganz praktischen Nutzwert hat, ist das Thema Jobcrafting. Das sprichst du auch an. Dahinter steckt ja die Idee, dass man selbst als Mitarbeitender oder auch als Führungskraft, ist ganz egal, jedenfalls als Mensch, der arbeitet, in der Lage ist und in der Lage sein sollte und auch von seinem Arbeitgeber in diese Lage versetzt werden sollte, seinen Job nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen, da sind wir schon wieder bei eigenen Bedürfnissen und so, zu verändern, zu gestalten und auch selbst mitzuentscheiden, was das genau sein soll, was ich mit meinen Talenten und so anfange jeden Tag. Erzähl doch mal, wie geht man da ran? Was sind das so für Aspekte, die man da berücksichtigen kann? Was hat es damit auf sich?
Ja, sehr gut. Ich will nur einleiten, weil ich das immer so faszinierend finde, weil wir haben ja über Individualisierung schon gesprochen und das ist ja wirklich, wir Menschen, wir lieben ja, alles zu personalisieren. Ja, wir personalisieren unseren Kaffeebecher, den Innenraum unseres Autos, unser Wohnzimmer, alles personalisieren wir. Aber einen Bereich in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, lassen wir völlig außen vor. Und das ist unser Job. Und das Ziel von Jobcrafting ist, du hast ja auch angesprochen mit Vorstellungen und Bedürfnissen, dass wir das Match, so nenne ich das jetzt mal, zwischen den Arbeitsanforderungen, die wir haben an unsere Stelle, mit unseren Ressourcen und Fähigkeiten, dass wir die übereinstimmen. Das heißt, dass wir entweder die Anforderungen reduzieren oder erhöhen oder unsere Fähigkeiten erhöhen. Und man kann ganz vielfältig daran gehen. Also Jobcrafting bedeutet, wir können zum Beispiel in der Beziehungsqualität, wir haben ja über soziale Gesundheit gesprochen, mal überlegen, mit welchen Menschen verbringe ich eigentlich gerne Zeit auf der Arbeit? Und vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, vielleicht mit dem einen oder anderen mehr Projekte umzusetzen als mit den anderen. Wenn wir sehen, oh, da sind Menschen, die rauben uns eher die Energie. Manchmal hat man die Freiheit. Nicht in allen Jobs, aber manchmal. Dass man sich aber auch überlegt, bei den Aufgaben, und das ist mir ganz wichtig, es gibt nicht nur Aufgaben, die Spaß machen. Es gibt immer Aufgaben, die sind auch notwendig und die sind auch, die machen nicht Spaß, aber die müssen wir trotzdem machen. Aber wir wissen doch, es gibt im Team zum Beispiel, gibt es jemanden, der ist super in Excel. Der kann alle S-Verweise, der ist super. Wir tun uns selbst damit schwer. Aber dafür sind wir total kreativ und können tolle E-Mails schreiben oder tolle Wörter und Phrasen uns ausdenken, wo der andere aber schlecht ist. Und wenn da man mal miteinander spricht und sagt so, hey, ich weiß, du bist da in Excel mega gut, willst du nicht quasi hier diese Aufgabe mit Excel übernehmen und ich quasi, ne, mach dann für dich diese Kommunikation, also dass man da mehr in diesen Austausch geht und schaut, was macht eigentlich einem Spaß, wo sind die Stärken, also wo kriegt man eher Energie und was sind so Aufgaben, wo eher so die Energie raubt. So, und da gibt es halt, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, das heißt in diesem Beziehungsbereich, man kann bei den Aufgaben und das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang, auch im Bereich Wirkung Sinn. Also sich zu überlegen, ne, welche Aufgaben und was ist eigentlich der höhere Sinn, das sich zu veranschaulichen. Mhm. Ne? Ist diese Aufgabe nur für mich jetzt gut, ja, oder welchen Einfluss hat das vielleicht sogar aufs Unternehmen? Also da so einen höheren Sinn drin sehen, um da einfach besser gelaunt und zur Arbeit zu gehen.
Love it, change it or leave it letztlich, ne? Ich drehe mich vielleicht argumentativ ein bisschen im Kreis, ja. Aber auch da könnte man natürlich gegenhalten, wenn jetzt jeder anfängt, Job zu craften, dann wird es irgendwann auch schwierig mit dem Job umsetzen. Ne?
Ja, das ist ja aber wie immer so. Jedes Extrem ist halt nicht gut. Ob das jetzt, da müssen wir ja nicht nur auf die Arbeit schauen, wenn wir auf Ernährung schauen, auf Bewegung schauen, auf Schlaf, auf alles. Also jedes Extrem hilft uns Menschen nicht weiter. Mhm. Und deswegen, wie immer, es ist halt so der goldene Mittelweg. Mhm. Ja? Einen Job nicht zu individualisieren, wäre völlig fatal. Aber natürlich jetzt alles zu individualisieren und nicht mehr zu schauen, wie sind die Überschneidungen, auch das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist da so mein Appell, bitte, bitte, liebe Menschen und Mitarbeitenden, lasst uns nicht mal in diesen Extremen denken, sondern mehr in diesem Mittelweg von jedem so ein bisschen etwas. Und dann würde es uns, glaube ich, allen besser gehen.
Aber die Themen, die du ansprichst, würdest du mir dazu stimmen, dass das schon sozusagen, wenn man das jetzt alles bedenken wollen würde, eine sehr avantgardistische Form und sehr, sehr fortgeschrittene Form von Personalarbeit darstellen würde.
Total. Deswegen steht in der Einleitung auch, dass das Buch eher wie so ein Buffet zu verstehen ist, wo man sich nicht anstehen muss, sondern man hat sofort den Zugang zu diesem Buffet. Weil mir natürlich klar ist, dass es gibt insgesamt 15 Kapitel, dass nicht jedes Kapitel, jeder Impuls direkt umsetzbar ist, sondern dass man sich eher schaut, was kann man jetzt aus diesem Buch, aus diesem Kapitel für sich oder für sein Unternehmen mitnehmen? Weil jedes Unternehmen ist ja auch woanders.
Logisch.
So, und deswegen ist es völlig utopisch, wenn man jetzt denken würde, man müsste alles jetzt umsetzen, sondern man sollte sich lieber das raussuchen, wo man denkt, das hat jetzt den größten Einfluss und das kann ich auch schnell machen, weil wir wissen alle, wenn wir uns irgendwas vornehmen und es ist erst in 2 Jahren realisierbar, ja gut, dann, aber es gibt so manche Impulse, glaube ich, die man direkt umsetzen kann und da sind wir so verschieden und deswegen war es mir so wichtig, so ein Buffet anzubieten.
Mhm. Wie viel von den Dingen, die du empfiehlst, ich meine, das sind ja auch ganz praktische Dinge, achte auf deinen Schlaf, sei achtsam, organisier dich gut, alles gute Sachen, ne? Wie viel davon, sagen wir mal, prozentual gelingt dir so am Tag?
Genau, du hast ja unsere Podcast-Gäste angeguckt, da kriege ich alle 2 Wochen irgendwie einen Impuls aus einem ganz anderen Bereich.
Absolut,
und das ist das, was ich eben so meinte, dieses Buffet. Wenn ich jetzt alles umsetzen würde, was ich in den Podcast-Folgen selbst lerne, ich könnte 24 Stunden mich nur um meine Gesundheit kümmern. Ja. Ne? Also morgens, mittags, abends. Ich müsste gar nicht mehr arbeiten, weil ich nur sich um meine Gesundheit kümmert. Und deswegen finde ich das auch bei Sportarten zum Beispiel. Man nimmt sich doch die Sportarten, die einem Spaß machen. Ja, ganz viele kommen immer zu mir und sagen, Jonas, warum machst du kein Yoga? Mhm. Ja, weil ich es einmal ausprobiert habe und mir das irgendwie nicht gelegen hat. So. Aber anderen Menschen hilft es total. So, ne? Oder Jonas, warum ernährst du dich nicht so und so? Ja, weil ich das ausprobiert habe und gemerkt habe, es tut mir nicht gut. So, und das ist so, ich will die Menschen wieder auch dazu bringen, so, probiert es doch erstmal einfach aus. Probiert radikale Ehrlichkeit. Probiert es einfach mal aus. Guckt, funktioniert es, funktioniert es nicht? Und wenn nicht, wie die eine Kollegin, ja, vielleicht ist dann das Unternehmen auch nicht das Richtige. So, ne? Und das Gleiche mit verletzlich und mit so. Deswegen, ich versuche das meiste schon umzusetzen und das ist mir auch wichtig. Ich bin nicht der Lehrer, der mit einem erhobenen Zeigefinger dieses Buch geschrieben hat. In diesem Buch kommen auch sehr viele persönliche Geschichten von mir, die genau zeigen, dass ich ganz viele Fehler immer noch mache, um da auch transparent zu sein. Sondern durch meine Recherche, durch die Gespräche mit den Experten und Expertinnen und durch die ganzen Kunden, die ich ja seit Jahren betreuen darf, ist mir einfach so viel aufgefallen, dass ich das zusammenbringen wollte. Mhm. Um einfach Transparenz zu schaffen und zu sagen so, hey, das ist das Buffet, guckt es euch an und nicht, das, so müssen wir jetzt alle arbeiten. Weil Ich weiß nicht, wie dein Unternehmen, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wie dein Unternehmen von innen aussieht. Ja, ich darf nicht von außen sagen, das muss jetzt in eurem Unternehmen passieren. Mhm.
Dann will ich dieses Gespräch auch verletzlich und radikal ehrlich schließen, indem ich sage, ich habe Hunger, wir gehen jetzt was essen und finden das Ganze sozusagen, setzen wir in der Mittagspause fort. Ich danke dir für deine radikale Offenheit hier im Gespräch. Danke dir für das Vertrauen, was du in mich als Interviewer gesetzt hast. Ich hoffe, dass ich das rechtfertigen konnte und auch natürlich unseren Hörenden gegenüber, die jetzt mit mir als neuem kurzzeitigen Takeover-Host sozusagen vorlieb nehmen mussten, hoffe ich, dass das euch gefallen hat. Und wenn es das getan hat, dann hört doch vielleicht auch in unseren Podcast Clever und Smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Gerne mal rein. Ein Podcast rund um alle Themen in der gesamten HR-Bandbreite gibt es dort nachzuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr da einschaltet.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wer mehr von Cliff hören möchte, sozusagen, ihr habt da euren Podcast, aber du bist ja auch auf Social Media aktiv. Also da kann man sich, denke ich mal,
eigentlich ehrlicherweise nur auf LinkedIn, muss ich zugeben. Ansonsten halte ich mich da weitestgehend zurück.
Genau, also da Cliff lehnen, wer mehr über dich erfahren möchte. Und ich habe dich ja nicht nur wegen des Inhalts und wegen deiner Qualität.
Auch wegen der Form.
Sondern auch wegen der Sprache, wegen der Rhetorik und wegen der Stimme ausgesucht. Weil ja, ich finde es immer wichtig, dass man auch eine schöne Stimme hat, wo man zuhört. Von daher, Cliff, vielen Dank. Vielleicht machen wir es ja nochmal.
Vielleicht machen wir es nochmal, wir werden sehen. Ich danke dir und allen Hörenden, ja, auf bald.